Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen schönen guten Tag, ich bin Jule Reimer. Es ist ein historischer Erfolg. Im US-Bundesstaat Montana hat ein Gericht über die Klage junger Klimaaktivisten geurteilt. Ergebnis: Die junge Generation hat Anspruch auf eine gesunde Umwelt. Bislang durften in Montana die Behörden diesen Aspekt bei der Genehmigung von Öl- und Erdgasprojekten gar nicht in die Bewertung mit einbeziehen. Wir berichten, wie kluge Architekten im heißen Sevilla mit alten Techniken kühle Gebäude errichten. Im Mittelmeer hilft jedoch auch keine kluge Bautechnik. Dort herrscht Badewannentemperatur und Meteorologen warnen vor mehr Unwettern. Insbesondere kleine Solo-Selbstständige finden sich im finanziellen Würgegriff der Krankenkassen wieder. Und Sonnenbrillen mit UV-Schutz halten die Augen gesund. Wie und warum, erklärt der Verbrauchertipp. In einem Sommer mit verheerenden Waldbränden, wochenlanger Rekordhitze und Überflutung hat eine Gruppe junger Klimaaktivisten im Bundesstaat Montana vor Gericht gesiegt. Das Gericht hat entschieden, dass junge Menschen ein verfassungsmäßiges Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt haben. Es ist ein spektakulärer Erfolg in den USA, denn bisher durften die Behörden in Montana bei Genehmigungsanträgen für Erdöl- und Erdgasprojekte mögliche Klimaschäden erst gar nicht mit einbeziehen. Claudia Sore über einen Erfolg mit Signalwirkung für die ganze USA.
Ein solches Gerichtsurteil hat es bislang noch nicht gegeben in der Geschichte der USA. 16 junge Menschen zwischen 5 und 22 Jahren klagen auf ihr Recht auf eine saubere Umwelt und eine Richterin in Montana gibt ihnen Recht. Bezirksrichterin Kathy Seeley urteilte, dass es verfassungswidrig sei, wenn Behörden bei der Entscheidung über Erdöl- oder Erdgasprojekte die Folgen für das Klima nicht berücksichtigen dürfen.
One reason why I love Montana is because in our constitution it says that every person here has a right to a clean and healthful environment.
Ich liebe Montana unter anderem deswegen, weil es in unserer Verfassung heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt, so Claire Blassis, eine der jungen Klägerinnen im Fernsehsender PBS. Tatsächlich gehört Montana zu den wenigen US-Bundesstaaten, der das Recht auf eine saubere Umwelt in der Verfassung verankert hat. Dabei ist der konservative Bundesstaat fossilen Brennstoffen gegenüber sehr freundlich eingestellt. Die Umweltaktivisten warfen dem Bundesstaat vor, Kinder und Jugendliche seien besonders betroffen von den schädlichen Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mithilfe von Sachverständigen und Gutachten versuchten sie zu beweisen, dass die Erderwärmung eine direkte Folge von Treibhausgasemissionen ist.
You know, it's really scary seeing what you care for disappear right in front of your eyes.
Es macht mir wirklich Angst, das, was mir am Herzen liegt, vor meinen Augen verschwinden zu sehen, so Klägerin Sariel Sandoval im Fernsehsender CNN.
Makes me feel like the state is.
Ich habe das Gefühl, dass der Bundesstaat Profit über das Wohlergehen der Menschen stellt, obwohl sie genau wissen, dass es sichtbare Schäden gibt für das Land und die Menschen. Und dass sie es wichtiger finden, Geld zu machen, als sich um die Bevölkerung von Montana zu kümmern. Eine weitere Klägerin, Ricky Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt, sagte während des Prozesses aus, die Existenzgrundlage und die Gesundheit ihrer Familie seien durch Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre immer mehr gefährdet. Wie sich das Urteil künftig auf die Genehmigung von Erdöl- und Erdgasprojekten auswirken wird, ist noch ungewiss. Experten gehen allerdings davon aus, dass das Urteil Signalwirkung haben könnte für ähnliche Verfahren in den USA. Klimajurist Michael Gerard von der Columbia-Universität bezeichnete die Entscheidung auf NPR als Wendepunkt.
I thought this was one of the strongest decisions on climate change ever issued by any court anywhere.
Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen zum Klimawandel, die jemals von einem Gericht gefällt wurde. Es war überhaupt erst das zweite Mal, dass es zu einem derartigen Gerichtsprozess kam, mit Klimawissenschaftlern, die im Zeugenstand ins Kreuzverhör genommen wurden. Und das Gericht gab den Klägern in jedem Punkt Recht. Reaktionen des Generalstaatsanwalts von Montana gab es bislang noch nicht. Seine Sprecherin Emily Flowers nannte das Urteil in einem Statement absurd und kündigte an, in Berufung zu gehen.
Aus den USA Claudia Sarre. Andalusiens Hauptstadt Sevilla befindet sich in einer der heißesten Ecken der Iberischen Halbinsel und Temperaturen von mehr als 40 Grad im Hochsommer sind keine Seltenheit. In den kommenden Jahren dürfte es noch viel heißer werden, 50 Grad und mehr. Auf dem ehemaligen Expo-Gelände der Isla de la Cartuja sucht das Projekt Cartuja Canat nach Lösungen, die die Stadt auf nachhaltige Weise herunterkühlen und greift dabei auf jahrtausendalte Techniken zurück. Franka Welz hat sich angeschaut, wie.
José Antonio Mateos Fernandez hat mich in gewohnt unkomplizierter andalusischer Art abgeholt und wir fahren zu dem Projekt, mit dem das Leben in Sevilla auch in einigen Jahrzehnten noch erträglich sein soll. Denn, so der Ingenieur von den Wasserwerken der Region, schau, Sevilla ist eine Stadt, in der es im Sommer sehr heiß ist und die Menschen hier verbringen gerne viel Zeit draußen. Aber die Sommer werden immer länger. Es gibt immer mehr Monate, 4 Monate, 6 Monate im Jahr. Deswegen haben wir große Probleme. Mit dem Projekt namens Cartuja Canat auf dem Gelände der Weltausstellung von 1992 soll es möglich sein, die Temperatur im städtischen Raum um 10 oder gar 12 Grad zu senken und das auf natürliche und nachhaltige Weise. Dabei kommt eine Technik zum Einsatz, die die Perser schon vor 2000 Jahren in der Wüste angewendet hätten, erzählt José Antonio.
Entonces, se llama Cartuja por eso y Canat. Porque esta tecnología realmente es una tecnología que empleaban los persas hace 2000 años en el desierto.
Sie gruben sehr tief in den Boden, gruben Kanäle, Kanats genannt, in denen sich das Regenwasser sammelte. Und sie setzten Schlote oder Schornsteine ein. So kam die Luft durch die Schornsteine herein, vermischte sich mit dem Wasser und frische Luft kam auf natürliche Weise heraus. Und wir haben uns unter anderem auf diese Technologie gestützt. Wir haben ein Gebäude entworfen. José Antonio erzählt seine Geschichte so routiniert wie begeistert. Ständig kämen Gruppen aus anderen europäischen Städten, um von dem Projekt in Sevilla zu lernen. Vor allem Leute aus Südfrankreich. Die sagen, im Jahr 2050 werden die Bedingungen in den Städten Südfrankreichs aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich ähnlich sein wie jetzt in Sevilla. Sie suchen also nach Lösungen bis zum Jahr 2050, damit sie, sagen wir mal, bis dahin vorbereitet sind. Eine Lösung könnte das nach allen Seiten offene Gebäude sein, das wir betreten. Nachdem ein Mitarbeiter eines Wachdienstes uns auf das umzäunte Gelände gelassen hat. Das ist der Raum. Das ist der Raum, sagt José Antonio nicht ohne Stolz. Das Konzept war ein offener Platz ohne Zugangsbarrieren, sodass die Luft fließen konnte. Das Design des Gebäudes erzwingt also in gewisser Weise einen Luftstrom. Ich erkläre es dir mal. Die Decke ist gekühlt, damit die Sonneneinstrahlung, die auf das Dach fällt, nicht durch das Dach in unsere Belüftung eindringt. Deshalb ist es offen und die Lüftungsöffnungen haben diese Form. Die Temperatur senken wir mit diesen Zerstäubern da oben. Das dient dazu, die Luft zu lenken. So können wir die Temperatur zwischen 8 und 12 Grad absenken. Während die Stadt draußen mit gut 37 Grad brüllend heiß ist, fühlt es sich hier drinnen angenehmer an, als es jede Klimaanlage erreichen könnte. Das Geheimnis liege in der gekühlten Luft, die austrete und wie sie gekühlt werde. Oben sind ein paar Sonnenkollektoren angebracht. Damit betreiben wir aber nur die Pumpe, die das Wasser umwälzt. Denn eigentlich verwenden wir das Wasser als Wärmeträger. Das Wasser ist der Wärmespeicher, der sich tagsüber erwärmt und nachts abkühlt. Und es dient als Austauschmittel, genau wie die Canats, über die wir gesprochen haben. Eine streunende Katze, die hier offenbar auch Abkühlung sucht, blickt uns Eindringlinge skeptisch an und schleicht sich dann davon. Wir folgen ihr, denn draußen gibt es noch etwas, das José Antonio mir unbedingt zeigen will. Die Lösung für überhitzte Bushaltestellen. Spezielle Bänke, durch die Wasser zirkuliert und sogenannte Wasserwände. Mauern mit auffallenden Lücken zwischen den Ziegeln, ebenfalls von Wasserleitungen durchzogen. Hinter allem steckt ein einfaches Grundprinzip. Die Umgebungstemperatur so weit abzusenken, dass sie die menschliche Körpertemperatur nicht übersteigt.
Es el más improductivo de los tres. Es bajar la temperatura al aire.
Nimmt man diesen Sommer als Maßstab, kommt dieses Projekt für Sevilla keinen Moment zu früh. Und schon heute setzt die Stadt Elemente aus der Cartuja Canat um, etwa wenn ohnehin Straßenbauarbeiten anstehen.
Aus Sevilla berichtete Franka Welz. Wir bleiben in Spanien. Im Mittelmeer kann kluge Bautechnik nicht gegen die Hitze helfen. Das Meer hat Badewannentemperatur erreicht und Meteorologen warnen für den Frühherbst vor einer steigenden Zahl an Unwettern. Aus Madrid, Sebastian Kisters.
Bloß ans Meer. Das gilt nicht nur für Touristen. Auch Spanier zieht es in diesen Tagen aus den großen Städten an die Strände. Und da wartet eine Überraschung. Erfrischend ist das Wasser nicht mehr. Draußen ist es kühler. 27,8 Grad hatte das Wasser bei Alicante bereits im Juli. Rund um Mallorca fehlt in diesen Tagen nicht mehr viel und die Wassertemperatur erreicht 30 Grad. Draußen auf dem Meer ist Wissenschaftler Manuel Vargas vom Spanischen Institut für Meereskunde regelmäßig auf einem Forschungsschiff unterwegs. Sie nehmen Wasserproben und dokumentieren die Temperaturen. Er stellt fest, das Mittelmeer wird tropisch. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es spiegelt anschaulich wider, was hier gerade passiert. Wir haben ähnliche Temperaturen wie in der Karibik. Was Forschende, wie schon im vergangenen Jahr, beobachten, ist eine sogenannte marine Hitzewelle. Was da passiere, sei wie ein Feuer im Meer, sagen Wissenschaftler, mit teils verheerenden Folgen für Seegras, Krustentiere und Korallen. Im Meer haben sich Arten über Tausende oder Hunderttausende von Jahren an die klimatischen Bedingungen angepasst. Und wir zwingen sie jetzt, sich über einen Zeitraum von nur 100 oder 150 Jahren einem Wandel anzupassen. Es wird Arten geben, die schaffen das nicht. Wir werden die Artenvielfalt verlieren. Das extrem warme Mittelmeer wird auch von den ARD-Meteorologen in Frankfurt am Main beobachtet. Weil hohe Wassertemperaturen bedeuten hohe Verdunstung, Wolken, möglicherweise Unwetter. Auf seinem Monitor sieht Carsten schwanke Wassertemperaturen, die rund um Italien um 5 Grad höher sind als üblich, an der spanischen Küste um bis zu 4 Grad.
Dadurch, dass wir jetzt schon solche hohen Wassertemperaturen haben, haben wir auch jetzt schon Anfang August diese enormen Unwetter gesehen mit den Überschwemmungen in Slowenien, im Süden Österreichs. Das heißt, wir sehen es jetzt schon. Wir müssen aber davon ausgehen, dass in den Herbstmonaten, vor allem im September und im Oktober, weitere Unwetter dort stattfinden in den Anrainerstaaten des Mittelmeeres.
Wissenschaftler bezeichnen den Mittelmeerraum als Hotspot des Klimawandels.
Sebastian Kister berichtete. Es gibt ja Menschen, die fahren auf der Jagd nach günstigem Benzin oder Diesel durch die halbe Stadt. Um den Markt für Treibstoff transparenter zu machen, findet sich seit Monatsanfang an Italiens Preissäulen der Tankstellen der Hinweis auf den Prezzo Medio, also den regionalen Durchschnittspreis für Kraftstoffe. Martin Breitkopf aus unserem Studio in Rom hat nachgefragt, was die neue Regelung bringt.
Prezzo Medio ist das neue Zauberwort. Bei der einen Tankstelle blinkt der Durchschnittspreis digital, bei der anderen steht er per Ausdruck auf einer Tafel. Aber egal wo in Italien und egal wie groß, alle Tankstellen sind seit 1. August dazu verpflichtet, neben ihrem eigenen Preis auch den Referenzpreis anzuzeigen. Tankstellenmitarbeiter Claudio Stormante. Es ist ein Durchschnittspreis und den müssen wir auf der Homepage aktualisieren, jeden Tag bis 10 Uhr morgens. Prezzo Medio soll eine stärkere Transparenz bei den Preisen garantieren. Die italienische Regierung will damit Preistreiberei den Kampf ansagen. Wer tankt, soll ab sofort vergleichen können, ob die Tankstelle einen überteuerten Preis verlangt, so die Idee. Darum soll der Durchschnittspreis auch gleich neben dem Preis der Tanksäule hängen. Claudio Stromante an der Tankstelle in Rom hatte eine klare Meinung. Es bringt nichts. Es ist nur Zeitverschwenderei für uns, dass wir täglich Durchschnittspreise ändern müssen. Pünktlich zur Einführung des Durchschnittspreises haben die Spritpreise im ganzen Land angezogen. Das liegt aber auch an der Urlaubszeit. Auf der Autobahn gilt der nationale Durchschnittspreis und der ist um einiges höher als der regionale Vergleichspreis. Je nach Region gibt es einen eigenen lokalen Preis. Der Durchschnitt wird vom italienischen Wirtschaftsministerium von allen Tankstellen errechnet. Viel Aktionismus mit kleiner Auswirkung, so das Fazit bei den Kunden an der Tankstelle in Rom. Ganz leicht spürt man es. Es handelt sich nur um ein paar Cent, aber es ist nicht wirklich eklatant. Einen Unterschied zu vorher gibt es nicht. Am besten, man schaut gar nicht hin. Wir tanken, weil wir tanken müssen. Mir kommt es so vor, als würde es immer schlimmer werden. Es wird einfach immer teurer und ich als Taxifahrer merke das ganz besonders. Und wer in Italien tankt, sollte auf noch etwas achten. Wo Servito draufsteht, wird man bedient. Das kostet vielerorts extra, um die 20 Cent pro Liter. Ein Aufschlag für einen Rundumservice samt Scheibenputzen. Doch bei einer Tankfüllung kann da schnell mal 10 bis 15 Euro mehr rauskommen. Wer sich den Luxus sparen will, nimmt Self-Service und tankt wieder heim einfach selbst.
Aus Rom Martin Breitkopf, zurück nach Deutschland. Auch Solo-Selbstständige können in der gesetzlichen Krankenversicherung sein. Die Höhe ihrer Beiträge bemisst sich dann nach den Einkünften nachzuweisen durch den Einkommensteuerbescheid. Aber wenn die Frist zum Einreichen dieses Bescheids versäumt wird, wird es teuer, mitunter unbezahlbar. Diese Erfahrung macht derzeit eine wachsende Zahl von kleinen Selbstständigen. Klaus Deuse.
Auch Selbstständige können als freiwillig versicherte Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sein. Dabei handelt es sich vor allem um Solo-Selbstständige, wie etwa Fußpflegerinnen oder Friseurinnen, weiß Anke Putzicher von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das sind Menschen, die typischerweise keine Lobby haben, kleine Selbstständige. Die versuchen mit ihrem Kiosk, ihrem Internethandel, ihrer winzigen Praxis irgendwie über die Runden zu kommen, die sich auch keinen Steuerberater leisten können.
Die Höhe ihrer Beiträge bemisst sich an deren Einkünften, nachzuweisen durch den Einkommensteuerbescheid. Wer wenig verdient, zahlt für den Krankenversicherungsschutz nur den Mindestbeitragssatz von knapp 200 Euro. Nach einer 2018 gültigen gesetzlichen Regelung soll der Steuerbescheid innerhalb von 3 Jahren der Krankenkasse vorgelegt werden. Für die Beitragsbemessung in 2019 war somit der 31. Dezember 2022 der letzte Meldetag. Diese Frist haben jedoch einige tausend Kleinselbstständige versäumt. Viele konnten sich schlicht keinen Steuerberater leisten oder waren nicht in der Lage, selbst eine Gewinn-Verlust-Rechnung zu erstellen, sagt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW. Mit für die Betroffenen finanziell fatalen Folgen.
Wenn der Steuerbescheid nicht rechtzeitig eingereicht wird, hat die Krankenkasse die Möglichkeit, so steht es auch im Gesetz, die Versicherten auf den Höchstbeitrag hochzustufen oder den Höchstbeitrag als Beitragssatz anzunehmen. Und der wiederum liegt bei ca. 800 Euro.
Daraus ergibt sich eine Differenz von rund 600 Euro zum Mindestbeitrag pro Monat. Vielen Kleinselbstständigen flatterten für 2019 somit Nachforderungen der Krankenkassen von bis zu 8.000 Euro ins Haus. Eine solche Nachforderung erhielt auch der 49-jährige Mark Schmidt, der seit 2008 in Hamburg ein kleines Atelier für Damenkleider betreibt.
Also meine tatsächlichen Einkünfte aus der Selbstständigkeit im Jahr 2019, das waren 3.600 Euro. Und ich habe aber diesen Einkommensteuerbescheid 11 Tage zu spät an die Technikerkrankenkasse übermittelt. Und da sind die jetzt von ausgegangen, dass ich monatlichen Einkommen von 4.530 Euro hatte. Das ergibt dann eine Rückzahlung von 5.700 Euro.
Faktisch zahlen die Betroffenen also Beiträge auf Einnahmen, die sie gar nicht hatten. Hinzu kommen in allen Fällen noch Säumniszuschläge in Höhe von 1% pro Monat. Säumniszuschläge, die Anke Putzicher von der Verbraucherzentrale Hamburg als Sanktionierung der Kleinselbstständigen bezeichnet, damit sie einen Anreiz haben, schnell zu zahlen. Die Frage ist nur, wovon, macht Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW deutlich.
Diese hohen Säumniszuschläge führen aber dazu, dass sich ja die Beitragsschuld dann auch deutlich erhöht im Laufe der Zeiten, wenn ich das nicht schnell zurückzahlen kann.
Wie er diesen Schuldenberg abtragen soll, das ist für Mark Schmidt jedenfalls ein unlösbares Rätsel.
Ich weiß gar nicht, muss ich 6, 7 Jahre das jetzt zurückzahlen? Irgendwie weiß ich nicht, wie ich das machen soll.
Zur Vereinbarung einer Ratenzahlung sind die Krankenkassen in diesen Fällen übrigens nicht verpflichtet. Und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV sieht auch dann keinen Grund, von den Nachforderungen abzusehen, wenn der Einkommensteuerbescheid nachgereicht wurde. Auf Anfrage heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des GKV dazu wörtlich: Versäumt das Mitglied diese Frist, erlischt sein Anspruch auf eine Beitragsfestsetzung nach tatsächlich erzielten beitragspflichtigen Einnahmen. Eine Regelung zum nachträglichen Nachweis und auch eine Änderung der endgültigen Beitragsfestsetzung sind gesetzlich nicht vorgesehen. Zwar raten die Verbraucherzentralen den Betroffenen, Widerspruch gegen die Nachforderung einzulegen, da aber der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, bleibt den Versicherten letztlich nur noch der Weg zum Sozialgericht. Anke Putzicher von der Verbraucherzentrale Hamburg fordert von den Krankenkassen eine Abkehr von der versicherten unfreundlichen Auslegung der Regelung sowie eine dazu nötige Klarstellung im Gesetz.
Im Sozialrecht herrscht das Primat der materiellen Rechtmäßigkeit. Das bedeutet, richtige Entscheidungen sind wichtiger als Fristen. Hätte der Gesetzgeber diese scharfe Sanktion gewollt, hätte er dies auch klarstellend ins Gesetz geschrieben, wie er das auch schon an anderer Stelle im Sozialrecht getan hat.
So aber wissen die betroffenen Kleinselbstständigen weiterhin nicht, woher sie das Geld für die immensen Nachforderungen nehmen sollen.
Ein Bericht von Klaus Deuse.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sonnenbrillen sind ein Lifestyle-Objekt, aber nicht nur. Sonnenlicht kann nämlich je nach Situation rund um die Pupillen etliche Schäden anrichten. Wer eine Sonnenbrille als Gesundheitsschutz nutzen will, sollte beim Kauf einiges beachten. Daniela Siebert hat für den Verbrauchertipp nachgefragt, worauf es ankommt.
Es sind vor allem die ultravioletten Strahlen im Sonnenlicht, die den Augen schaden können. Die Berliner Augenärztin Andrea Lietz-Patsch hebt diese Risiken hervor.
Die leichten Reizungen äußern sich vielleicht erstmal nur in der Bindehautreizung. Starke Reizungen zum Beispiel im Hochgebirge, da ist die Hornhaut richtig rau und tut dann auch sehr, sehr weh. Längerfristige Schädigungen bei häufigerer starker Sonnenexposition können Linsentrübung sein. Es können auch Bindehautdegenerationen auftreten, sogenannte Pterygien.
Und auch Hautkrebs am Lidrand. Menschen mit heller Augenfarbe seien mehr gefährdet als Personen mit braunen Augen, so Lietz-Patsch. Besonders groß seien die Risiken für die Augen in Äquatornähe, im Gebirge und am Wasser, betont die Medizinerin. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt generell, ab einem UV-Index von 3 in den Mittagsstunden eine Sonnenbrille zu tragen. Damit auch ringsum kein Streulicht eindringen kann, hält Augenärztin Lietz-Patsch auch die Form der Sonnenbrille für wichtig.
Dass es eben gut abschließt um die Augen rum, dass auch seitlich zum Beispiel durch zu schmale Bügel nicht zu viel Licht ins Auge reinkommt. Was ist das Problem? Hinter den getönten Gläsern wird die Pupille groß und dann findet gerade das hochenergetische Licht bzw. UV-Licht seinen Eingang in die tieferen Regionen des Auges.
Es gibt aber noch ein weiteres Risiko für die Augen durch Sonnenlicht, die Infrarotstrahlung.
Was durch eine Wärmebildung halt langfristig zum Beispiel zu einer Katarakt, also einer grauen Starrbildung führen kann.
Nach den Erkenntnissen des Bundesamtes für Strahlenschutz BfS ist Infrarotschutz bei Sonnenbrillen allerdings kein wichtiges Kriterium. Anders als bei Spezialbrillen, etwa für Schweißer, erklärt Cornelia Baldermann vom BfS. Dafür sei der Infrarotanteil im Sonnenlicht zu gering. Die Biologin und UV-Expertin hebt allerdings hervor, warum eine Sonnenbrille die Aufschrift UV 400 tragen sollte.
Das ist genau der Bereich, der bis hinten ans Auge langt. Und das möchten wir verhindern. Deswegen sagen wir, dass eine Sonnenbrille das Zeichen UV 400 tragen soll. Das ist ein Herstellerzeichen. Und wenn das Herstellerzeichen auf der Brille ist, dann ist auch der UV-Schutz gewährleistet.
Die gängige CE-Kennzeichnung garantiere zwar als europäische Norm viele Mindeststandards, lasse aber die wichtigen letzten 20 Nanometer der UV-Strahlung aus.
Das CE-Zeichen garantiert, dass die Brille alle einschlägigen Anforderungen erfüllt. Das bedeutet, sie ist kratzfest, sie ist bruchfest und sie hat eine UV-Filtereigenschaft, allerdings nur mit 380 Nanometer.
Keinen Unterschied für den UV-Schutz mache es, aus welchem Material die Gläser der Sonnenbrille sind oder welche Tönungsfarbe sie haben, betont Cornelia Baldermann. Wer keine Sonnenbrille von der Stange kauft, sondern sich Gläser in der eigenen Sehstärke anfertigen lasse, müsse allerdings aufpassen, warnt sie.
Dann muss man als Verbraucher bitte darauf hinweisen, dass auch nach dem Schliff die angegebenen UV 400 gewährleistet sein sollen. Das ist ganz wichtig, weil durch den Schliff, durch die Bearbeitung der Gläser, kann dieser UV 400-Schutz vielleicht reduziert werden. Das muss Ihnen der Optiker bzw. der Hersteller der Gläser dann gewährleisten.
Wer schon eine Sonnenbrille besitzt und sich unsicher ist, welches Schutzniveau sie erfüllt, könne diese bei manchen Optikern nachmessen lassen, so ihr Tipp. Das kann gerade bei älteren oder im Ausland gekauften Brillen hilfreich sein.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. In den USA ist Ex-Präsident Trump erneut angeklagt worden wegen Wahleinmischung im US-Bundesstaat Georgia. Mehr erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.